Herr Jesus Christus, wir danken dir für die ganz vielen Hände, die diesen Gottesdienst möglich machen. Die Techniker, die Musiker, vorne in der Begrüßung, ganz viele, die ich noch nicht mal wahrscheinlich jetzt so nennen kann. Wir bitten dich, dass du sie segnest für den Dienst, den sie für dich tun, aber auch für uns. Und wir bitten dich jetzt ganz besonders für Inga, für ihren Urlaub, dass sie in ihrem Hotel zur Ruhe kommt, dass sie neue Kraft schöpft und dass sie am Meer und in der Stille dir begegnet, dass du sie segnest. Amen.
Amen. Ich würde sagen, dann
legen wir los. Ganz herzlichen Dank für diesen Gottesdienst. Fürbitte, die Rolle der Fürbitte in eurem Gottesdienst finde ich wirklich schön. Danke auch für deine Worte, Inga. Ich habe ja mal kritische Gedanken, wenn ich so in Gottesdiensten sitze und habe gedacht, muss man sich hier auf Betriebstemperatur bringen oder grundsätzlich? Meine Vorrede ist ja auch nichts anderes als auf Betriebstemperatur bringen. Also ich will keinen auf die Füße treten. Aber ich fand das nochmal gut, dass du gesagt hast, wir müssen den Heiligen Geist auch, wir müssen es auch wollen und uns darauf einlassen. Das hat mir geholfen. Und auch dieses Beispiel mit dem Lächeln, das ist ja auch eine Art von Einladen. Man könnte sagen, das ist alles Psychokacke, wenn man nur lächelt, da wird das Leben auch nicht besser von. Aber genau, wir sind immer beteiligt. Und so danke ich für diesen Weg im Gottesdienst, der mich eingeladen hat, beteiligt zu sein bei dem Geschehen mit Gott. Das Thema heute ist ganz großes Kino. Ich liebe ja Filme. Das ist der erste Liebesfilm, an den ich mich erinnern kann. Pretty Woman. Ja. 1994. Also ich sehe, ich bin nicht der Einzige. Julia Roberts, Richard Gere. Das ist ja gerade auch in diesen dunklen Zeiten, bei denen wir gerade waren, auch immer schön, solche Filme zu gucken. Die ganzen Irrungen und Wirrungen, ob das hat sich ja nicht viel geändert von Shakespeare bis zu Hollywood. Es geht immer, gibt ganz viele Hindernisse. Aber das Schöne ist dann, wenn am Ende sie sich kriegen, der große Kuss. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild vor Augen habt, ich muss ein bisschen weiter weggehen, nicht? Ob ihr dieses Bild vor Augen habt, wie er dann die Leiter hochklettert mit der Rose im Mund, glaube ich, nicht? Aber noch viel eindrücklicher finde ich vorher, als der Anwalt, der hat ja irgendwie intrigiert. Also sie ist für die Leute, die den Film nicht kennen, aber kennt ihr den alle? Der ist bekannt, nee, ist Kulturgut, mehr oder weniger. Als er das Collier abgibt bei dem Portier, das er für sie gekauft hat. Und der Portier ist ja, der kommt, glaube ich, in allen Filmen von dem Regisseur vor, dieser gut situierte Mann mit dem grauen Bart. Und er kann ja nicht sagen, hol dir die Frau. Und er guckt sich dieses, also der Portier guckt sich dieses Collier an und sagt, ein wunderschönes Stück hat er, glaube ich, nicht gesagt. Ein wunderschön, so etwas finden sie nie wieder. Und jeder weiß, dass er eigentlich sie meint, aber das als Portier nicht so sagen kann. Und dann, genau, macht er sich auf den Weg. Also, das große Kino, das große Happy End, der Kuss. Manche Filme, die kenne ich schon in- und auswendig, da gucke ich dann immer nur noch die letzten 10 Minuten. So. Ich habe so eine Watchlist bei dem Anbieter meines Vertrauens, habe ich eine Watchlist und manchmal gucke ich dann einfach die letzte Viertelstunde. So großes Kino, übrigens, das kennt ihr das Gebärdenzeichen für Küssen? Also wenn ich es richtig nachgeguckt habe, heißt das Küssen. So, das könnt ihr dann, genau, wenn ihr euren Liebsten oder eure Eltern oder wen auch immer mal über die Party hinweg anschaut, könnt ihr dann auch ein bisschen Kino erzeugen. So ein Kino ist auch unser Predigttext, der 85. Psalm. Zwischen Zorn und Freude sind alle Gemütszustände dabei und am Ende so küssen sich Friede und Gerechtigkeit. Das steht da, es küssen sich Friede und Gerechtigkeit. Vorher die Irrung und Wirrung, ein Volk, das Schuld auf sich lädt, das den, der ihm Leben schenkt, abgrundtief enttäuscht. Ein Volk, das alles verliert, was ihm wertvoll und wichtig ist. Ein Partner, der in Zorn entbrannt ist. Die Liebesgeschichte scheint vor dem auszustehen. Dann die Rückkehr. Die Verwirklichung ist noch nicht erreicht. Aber dann küssen sich Friede und Gerechtigkeit. Und ich lese einmal den Text. Datum stimmt nicht, habe ich gehört. Oh, du bist der Beste. So Techniker lieben wir. Mein Leben, ganz großes Kino, wenn sich Frieden und Gerechtigkeit küssen. Wenn Gott neues Leben schenkt, ein Lied von den Nachkommen Korachs. Das war eine Sippe und das ist auch eine Psalmgruppe, die diesen Sippen zugeordnet ist. Herr, du bist deinem Land gnädig gewesen. Du hast Israels Geschick wieder zum Guten gewendet. Die Schuld deines Volkes hast du vergeben und all seine Sünden zugedeckt. Du hast deinen Zorn zurückgenommen und seine feurige Glut von uns abgewendet. So hilf uns auch jetzt, Gott, unser Retter. Gib dein Unwillen gegen uns auf. Willst du für immer zornig auf uns sein, ohne Ende, von einer Generation zur anderen? Willst du uns nicht wieder neues Leben schenken, damit wir uns über dich freuen können? Herr, zeige doch, wie sehr du uns liebst. Lass uns deine Rettung erfahren. Ich will hören, was Gott der Herr zu sagen hat. Er verkündet Frieden seinem Volk, denen, die ihm Treue halten. Doch sollen sie nicht in ihre alte Unvernunft zurückfallen. Ganz sicher wird er allen helfen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Seine Herrlichkeit wird wieder in unserem Land wohnen. Dann verbünden sich Güte und Treue, dann küssen einander Gerechtigkeit und Frieden. Treue wird aus der Erde sprießen und Gerechtigkeit vom Himmel herabblicken. Der Herr selbst wird uns mit Gutem beschenken und unsere Felder werden reiche Ernte bringen. Gerechtigkeit wird dem Herrn vorausgehen, ja, sie wird ihm den Weg bahnen. Drei Teile, ich habe es auch ein bisschen so gegliedert, obwohl es vier Absätze sind. Gott hat gnädig gehandelt, seinen Zorn gehen lassen, Vers 1 bis 4. Das Volk ist zurückgekehrt, aber das Leben ist noch mühsam, der Tempel ist noch nicht wieder aufgebaut, das geistliche Leben bruchstückhaft. Gott wird gebeten um Hilfe, die Mühe der Ebene habe ich das genannt. Und der dritte Teil blickt in die Zukunft, Hoffnung und ein Kuss. Ich nehme euch mit auf diese Reise durch den Psalm, lade euch ein, eure eigenen Gedanken zu machen. Wir werden zwischen jedem dieser Teile eine Liedstrophe hören. Dann kann vielleicht manches nochmal nachklingen. Das war der vorgeschlagene Predigttext für letzte Woche, glaube ich. Und ich habe mich gefreut, wie Gottes Wort so aktuell ist, so auch weitermacht auf meiner Reise. Und ich wünsche euch, dass es auch auf eurer Reise weitermacht und dass ihr euch auch wiederfindet in ihm. Wann fängt endlich die Freude an, könnte so die Frage an diesem Psalm sein. Ich habe euch mal, bevor die Predigt dann endgültig losgeht, nochmal ein Gedicht mitgebracht. Mein kleines Licht wird langsam trübe, es wird grau um mich her. Warum ist diese Dunkelheit so süß und so schwer? Dachte ich, du machst Witze, hielt ich dich für verrückt, als du mich riefst, dir zu folgen durch Leid und Glück? Wann fängt die Freude an? Wann bricht das Licht sich Bahn? Wann kommt das Leben? Wann wird die Welt beben? Wann höre ich singen und Glocken klingen? Wann stehe ich auf mit ihm? Alle sagen, ich soll fortgehen, doch ich hänge an dir. Wenn du mich wirklich kennst, stehst du trotzdem zu mir? Wüsste ich, wo ich hin soll, würde ich sicherlich gehen. Jemand muss es mir sagen und du scheinst zu verstehen. Wann fängt die Freude an? Wann bricht das Licht sich Bahn? Wann kommt das Leben? Wann wird die Welt beben? Wann höre ich singen und Glocken klingen? Wann stehe ich auf mit ihm? Ich rühre mich nicht von der Stelle, bleibe bei deiner Tür. Einmal musst du mich sehen und mich segnen dafür. Nur für eine Sekunde, nur ein Lächeln, mehr nicht. nur den Blick deiner Liebe sehen in deinem Gesicht. Dann fängt die Freude an, dann bricht das Licht sich Bahn, dann kommt das Leben, dann wird die Welt beben, dann höre ich singen und Glocken klingen, dann stehe ich auf mit ihm. Dann wirst du mich sehen, werde ich vor dir stehen, dann werde ich dabei sein, dann werde ich frei sein, wenn mein Gott mich ruft. Dann fängt die Freude an, dann stehe ich auf mit ihm. Adrian Plass macht nicht nur fromme Chaoten, sondern auch schöne Gedichte, worauf unser Leben ruht, der erste Gedanke, das Geschenk der Gerechtigkeit. Gott nimmt mit dem Menschen eine Beziehung auf, er schließt einen Bund mit ihm. Der Bund geht von Gott aus und er verspricht in diesem Bund Beistand und Segen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Bundesschlüsse im Alten Testament kennt. Könnt ihr ruhig mal sagen, wisst ihr welche? Mit wem hat Gott alles einen Bund geschlossen? Welche Namen stehen dafür?
Abraham,
Noah, genau. Mose, David, ganz viele. Ein Bundesschluss heißt, Gott verspricht Beistand und Segen und das Volk Gehorsam. Die Bedingungen sind nicht ungehörig, keine fremden Götter anbeten, hilft, wenn man keine Kinder opfert, tut nicht gut, fremde Götter anzubeten. Und ein Bundesbruch hat Folgen. Wenn ihr mal Deuteronomium 28 zu Hause lesen mögt, das ist schon fast erschreckend, was Gott so alles androht, wenn der Bund gebrochen wird. Also dann geht alles schief. Das ist einschüchternd, ist noch ein bisschen schwach ausgedrückt. Israel wurden diese Bedingungen vorgelegt und es hat eingewilligt und ist abgefallen. Und Gott war geduldig und warnte, schickte Propheten noch und nöcher. Und irgendwann, nach Hunderten von Jahren, kam dann die Strafe, das Exil. Aber Gott hat auch dann seine Hand nicht abgezogen und es gab einen Neuanfang. Vers 2, du bist deinem Land gnädig gewesen, du hast Israels Geschick wieder zum Guten gewendet. Vers 4, du hast deinen Zorn zurückgenommen und seine feurige Glut von uns abgewendet. Das ist nur so ein bisschen, damit ihr bei mir bleiben könnt. Und der erste Satz, den ich da aufgeschrieben habe, anders als ich ist Gott kein Choleriker. Vers 4, du hast deinen Zorn zurückgenommen und seine feurige Glut von uns abgewendet. Der Zorn Gottes ist zwar eine Größe, die im Alten Testament immer wieder erwähnt wird und auch im Neuen präsent ist. Römer 5, Vers 9, da sagt Paulus, dass Jesus uns vor dem kommenden Zorn, vor dem kommenden Strafgericht Gottes bewahrt. Also der Zorn Gottes ist eine präsente Größe. Aber Gottes Eigenart ist, dass er diesen Zorn überwinden kann, dass er ihn fahren lässt, dass er sich wieder und wieder dem Menschen zuwendet. Gottes Zorn ist keine Ohnmacht, wie der ein oder andere das vielleicht kennt, wenn die Kinder oder der Hund so nervt, dass man aus der Haut fährt und sich gleich darauf schämt. Gottes Zorn ist keine Ohnmacht, sondern ein Beschluss. Du hast deinen Zorn zurückgenommen und seine feurige Glut von uns abgewendet. Gott wendet sich von seinem Zorn ab, er nimmt seinen Grimm weg. Das ist das Geheimnis der Gerechtigkeit Gottes. Menschlicher Zorn ist meistens ungerecht. Gerechtigkeit, würde man auf der Straße fragen, was Gerechtigkeit ist, würde man vermutlich als Antwort kriegen, dass jeder kriegt, was er verdient. Aber Gerechtigkeit bei Gott wird nicht gemessen am Einhalten von Prinzipien, sondern am Gelingen von Beziehungen. Es ist die Gerechtigkeit, die mit dem Glauben und dem Vertrauen in Zusammenhang steht. Es ist die Gerechtigkeit, bei der auch nach dem schlimmsten Versagen ein Neuanfang möglich ist. Es ist die Gerechtigkeit, bei der am Abend allen das Gleiche ausgezahlt wird, egal wie lange sie gearbeitet haben. Ein gerechter Gott ist zornig. Ein Gott, der gnädig ist und der die Beziehung von sich wieder aufrichtet, der seinen Zorn begrenzt. Gerecht heißt bei Gott, heißt nicht, dass jeder bekommt, was er verdient, sondern dass Gott dem Menschen zur Not durchs Ziel trägt. Das ist für diesen ersten Punkt der zentrale Gedanke. Deswegen sage ich Ihnen nochmal, wir haben den zornigen Gott, der über Sünde in Zorn entbrennt, der sich entschließt, diesen Zorn zu begrenzen, weil er gerecht ist, weil er möchte, dass die Beziehung zum Menschen gelingt. Deswegen Vers 3, die Schuld deines Volkes hast du vergeben und all seine Sünden zugedeckt. Das ist das Fundament, auf dem wir stehen, dass Gott gerecht ist, dass er uns zur Not übers Ziel trägt, egal was wir getan haben. Dafür ist Gott zu loben, der über die Sünde zürnt, aber diesen Zorn begrenzt und Vergebung anbietet und ermöglicht. Eine erste Liedstrophe. Ist es deswegen einfach mit Gott? Ihr kennt mich. Nein, meine ich zumindest ich finde, dass das nicht immer einfach ist. Aber auch der Psalmist hat Fragen und Bitten. Deswegen der zweite Teil, mit Gott leben oder die Mühe der Ebene. Der Psalmist dankt für das erfahrene Heil und bittet gleichzeitig darum, wenn er den Text mal durchliest. Das ist das, was im Neuen Testament schon und noch nicht heißt. Wir haben schon das Reich Gottes und es ist gleichzeitig noch nicht ganz da. Israel ist zurückgekehrt, aber der Tempel ist noch nicht wieder aufgebaut, die Mauer vielleicht auch nicht. Es ist die Mühe der Ebene. Das, was wir aus dem Glauben kennen, wenn wir Momente des Einverständnisses, des Vertrauens haben, ich glaube, und ungleich später Erfahrungen von Fremdheit, Enttäuschung, Zweifel, Dürre. Und zwei Bereiche aus diesen Mühen der Ebene greife ich mal heraus, der nahe und der fremde Gott. Und wie ist das mit dem Tun? Zwei Bereiche, die ich in diesem Psalm gefunden habe. Der nahe und der fremde Gott, Vers 5. So hilf uns auch jetzt, Gott, unser Retter, gib deinen Unwillen gegen uns auf. Gib deinen Unwillen gegen uns auf. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gebetet habt zu Gott. Gib deinen Unwillen gegen mich auf. Hat Gott nicht gerade Gnade versprochen? Ist Gott wankelmütig? Weiß man beim Gott des Alten Testaments nie so richtig, woran man bei ihm ist? Ich hatte euch ja gesagt, dass auch im Neuen Testament der Zorn Gottes erwähnt wird. Römer 5, Vers 9, ich zitiere es mal. Wenn wir aber jetzt bei Gott angenommen sind, weil Christus sein Leben für uns gab, dann werden wir durch ihn erst recht aus dem kommenden Strafgericht gerettet werden. Aus dem kommenden Strafgericht gerettet werden. Also so ganz eindimensional, der liebe Papa ist Gott nicht, er bleibt auch der heilige Gott. Und gleichzeitig fällt mir auf der anderen Seite auf, wie auch dieser Psalm mit diesem Gott redet. Ich finde das schon fast plump, vertraulich. Willst du uns nicht wieder neues Leben schenken, damit wir uns über dich freuen können? Man könnte ein bisschen überspitzt sagen, hey Gott, denk doch mal nach. Glückliche Christen sind gute Christen. Nun handle doch mal. Und Gott lässt das so in der Imagebroschüre in seinem Wort stehen. Gott fremd, auch fremd und ganz nah. Vor allen Dingen sehe ich aber, dass der Psalmist sich diesem Gott voller Vertrauen zuwendet. Hilf uns doch. Und in dieses Gebet stimme ich ein. Du Gott bist in Jesus Christus Mein unser Heiland, zeig uns deine Gnade, gib uns dein Heil. Und dann die zweite Frage, die Frage nach dem Tun, die Frage, wie man mehr mit diesem Gott erlebt. Herr, zeig uns doch, wie sehr du uns liebst, lass uns deine Rettung erfahren. Psalm 126, als der Herr die Gefangenen Zions zurückführte, waren wir wie die Träumenden. Da wurde unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel, da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Das war vielleicht die ersten 20 Schritte so. Aber dann kamen sie an in den Trümmern und wurden fertig gemacht von allen Nachbarn. Und da war wahrscheinlich ganz schnell, oder die Berichte zeigen es ja auch ganz schnell, nicht mehr so viel Träumerei. Und auch vielleicht für den einen oder anderen kann er sich leichter mit dem älteren Sohn aus dem verlorenen Sohnsgleichnis identifizieren. Arbeit, Einsatz, aber wenig Fest, kein Bock, wenig Zufriedenheit. Kein Bock in jeder Hinsicht. Wie kann der Glaube ein Fest sein? Der Psalmist verweist in dieser Suche nach dem Fest auf das Tun. Ich horche auf das, was der Herr sagt. Er spricht von Frieden für sein Volk, für alle, die zu ihm gehören. Aber sie sollen ihre Torheit nicht wiederholen. Seine Hilfe ist all denen nahe, die ihn ehren und ihm gehorchen. Bald wohnt seine Herrlichkeit wieder in unserem Land. Als ich diese Verse gelesen habe, da hatte ich eigentlich schon gar keine große Lust mehr auf die Predigt. Denn wenn ich in meine Vergangenheit zurückschaue, dann habe ich genau das versucht, ihm zu gehorchen und dann werde ich ihn erleben, alles richtig zu machen und anderen noch zu sagen, wie es richtig geht. Das hat aber meistens nicht geklappt und war eher Krampf. Und ich habe, glaube ich, seit 2 Jahren schon nicht mehr darüber geredet, was man als Christ tun soll, was auf Dauer auch nicht geht, denn es ist Torheit, dem Herrn nicht zu gehorchen. Aber sich die Gegenwart Gottes verdienen durch Gehorsam, ist das der Weg? Wenn ich gehorsam bin, dann erlebe ich Gott. Ist ja auch eine Art von Manipulation, oder? Mir fällt ein, dass die Bibel im Glauben auch ein Wenn-Dann hat, aber genau andersrum. Wenn Jesus alles für euch getan hat, dann könnt ihr etwas tun. Begeistert von der Liebe Gottes, könnt ihr Schritte gehen. Ein reifer Christ wird nie bei der Erlösung stehen bleiben, aber vielleicht muss man manchmal nachreifen und erstmal die Erlösung verstehen, um Werke tun zu können. Nicht wir sind stark, sondern unser Gott. Und dann fällt mir auf, dass im Psalm heißt, dass die Herrlichkeit wieder im Land wohnt und im Hintergrund steht der Auszug der Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel ob der Sünde des Volkes. Und mir fällt ein, dass die Herrlichkeit, die damals im Tempel erhofft wurde, die Herrlichkeit der Kinder Gottes ist, die der Tempel des Heiligen Geistes sind. Und ich denke, ich wünsche mir weiterhin, Gott stärker zu erleben, aber ich habe ein großartiges Geschenk, den Heiligen Geist in mir, die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben, die über ihm strahlt. Es bleiben im Glauben Fragen. 2 habe ich herausgegriffen. Wie nah können wir Gott kommen? Wie fremd ist er manchmal? Und wie ist das mit dem Tun? Und der Trost, dass die Herrlichkeit Gottes nicht mehr irgendwo gesucht werden muss, sondern in unserem Leben ist, durch den Heiligen Geist. Eine 2. Strophe. Das Fundament ist gelegt, unabhängig von allen Gefühlen, die Gerechtigkeit Gottes, der uns gerecht wird. Die Mühen der Ebene sind auszuhalten, aber es gibt auch Hoffnung und einen Kuss. Dann verbünden sich Güte und Treue, dann küssen einander Gerechtigkeit und Frieden. Treue wird aus der Erde sprießen und Gerechtigkeit vom Himmel herabblicken. Der Herr selbst wird uns mit Gutem beschenken und unsere Felder werden reiche Ernte bringen. Ich stelle mir diesen feinen Herzschlag vor, der diesen Psalm durchpulst. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Diesen feinen Herzschlag, der unser Leben durchpulst. Gerechtigkeit ist unser Fundament und sie wird geküsst von Frieden. Frieden ist nicht einfach die Abwesenheit von Krieg. Shalom heißt gelingendes Leben in gelingenden Beziehungen zum Gott, zum Nächsten, zur Umwelt. Du bist gerecht gesprochen und du sollst in Frieden leben. Alttestamentlich noch die Ackerfrucht. Wir schauen in Jesus noch weiter zu gelingendem Leben. Jesaja 61, Vers 2, Jesus hat es zitiert: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkünden das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen entlassen, zu entlassen in die Freiheit. Dein Leben soll freigesetzt werden. Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Frieden mit Gott haben, sich verlassen im Angesicht von Fragen und Zweifeln und Fehlerhaftigkeit auf seine Gerechtigkeit. Martin Luther sagte das mal so schön, ich zitiere: Diese Worte Gerecht und Gerechtigkeit wirkten auf mein Gewissen wie ein Blitz. Hörte ich sie, so entsetzte ich mich. Wenn Gott gerecht ist, so wird er strafen. Doch Gott sei es gedankt, als ich einmal in diesem Turm und meiner Studierstube über diese Worte nachsann. Der Gerechte lebt aus dem Glauben und die Gerechtigkeit Gottes. Da dachte ich alsbald, wenn wir als Gerechte aus dem Glauben leben sollen und wenn wir die Gerechtigkeit Gottes jedem, der glaubt zum Heil, wenn die Gerechtigkeit Gottes jedem, der glaubt zum Heil gereichen soll, so wird sie nicht unser Verdienst, sondern die Barmherzigkeit Gottes sein. Da wurde mein Geist aufgerichtet. Frieden mit Gott. In Frieden leben. Einmal wird das erfüllt sein, wenn wir bei Gott sind, wenn wir seine Liebe erleben, wenn seine Heiligkeit jeden dunklen Winkel erfüllt, wenn die Stadt strahlt im Licht und es kein Leid und kein Geschrei mehr gibt und sich Frieden und Gerechtigkeit küssen. Aber ich möchte das nicht erst im Jenseits erleben. Ein Gegenschlag zu diesem feinen Rhythmus von Frieden und Gerechtigkeit könnte Angst sein. Angst vor Gott, haben wir gesagt, gehört, sind wir eingeladen, nicht mehr zu haben. Angst vor dem Leben, Angst vor dem Nächsten können wir loslassen. Habe ich in dieser Woche gedacht, als ich mit unvollkommener Beziehung konfrontiert wurde und meinen eigenen Gefühlen da drin, mich gefragt habe, was heißt denn Frieden, wenn ich in dieser Beziehung lebe? Und da ist mir eben dieses Wort der Angst wichtig geworden. Wenn ich keine Angst mehr vor Gott haben muss, dann brauche ich auch keine Angst mehr vor dem Nächsten zu haben, keine Angst mehr zu haben, zu kurz zu kommen, keine Angst mehr zu haben, zu verlieren. Dann kann ich Schritte gehen, hoffen, loslassen. Und das alles unter dem Segen Gottes. Dieses Gottes, der gute Gedanken über uns hat, Gedanken des Heils, der seine Vorhaben umsetzt, noch bevor etwas seinen Anfang nimmt, Jesaja 46, weiß ich, wie es ausgeht. Ich kündige an, was in ferner Zukunft geschieht. Meine Pläne verwirkliche ich und was mir gefällt, das führe ich aus. Immer werde ich, der Herr, euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft, Frieden und Gerechtigkeit. Ich lese noch einmal den Psalm. Könnte ich den noch einmal die Folie haben? Herr, du bist deinem Land gnädig gewesen. Du hast Israels Geschick wieder zum Guten gewendet. Die Schuld deines Volkes hast du vergeben und all seine Sünden zugedeckt. Du hast deinen Zorn zurückgenommen und seine feurige Glut von uns abgewendet. Zorn und Gerechtigkeit. So hilf uns auch jetzt, Gott, unserer Retter. Gib deinen Unwillen gegen uns auf. Willst du für immer zornig sein, ohne Ende, von einer Generation zur anderen? Willst du uns nicht wieder neues Leben schenken in der Ebene, in der Mühe der Ebene, damit wir uns über dich freuen können? Herr, zeige doch, wie sehr du uns liebst. Lass uns deine Rettung erfahren. Ich will hören, was der Herr zu sagen hat. Er verkündet Frieden seinem Volk, denen, die ihm Treue halten. Doch sollen sie nicht in ihre alte Unvernunft zurückfallen. Ganz sicher wird er allen helfen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Seine Herrlichkeit wird wieder in unserem Land wohnen. Dann verbünden sich Güte und Treue, dann küssen einander Gerechtigkeit und Frieden. Treue wird aus der Erde sprießen und Gerechtigkeit vom Himmel herabblicken. Der Herr selbst wird uns mit Gutem beschenken und unsere Felder werden reiche Ernte bringen. Gerechtigkeit wird dem Herrn vorausgehen, ja, sie wird in dem Weg bahnen. Ich wünsche euch Gerechtigkeit und Frieden in eurem Leben. Amen.